Korruption ist erstmal immer, wenn man eine Machtposition, die man hat, für den eigenen Vorteil missbraucht. Also in Deutschland ist ja so landläufig irgendwie das Verständnis, nein, Korruption, das ist irgendwie was, das findet irgendwo anders statt, aber nicht bei uns in Deutschland. Somit leiden sowohl quasi die Kommunen, die im Zweifel noch Anteile halten an RWE, die Politiker machen schlechte Entscheidungen und dem Unternehmen geht es auch schlecht. Also das ist wirklich eine Lose-Lose-Lose-Situation. Da gehen immer schon die Ohren auf, wenn in kurzer Zeit viel Geld irgendwie verteilt werden soll. Was uns am Ende wirklich hilft, diese großen Herausforderungen zu regeln, dann ist es immer wieder an der Demokratie zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass sich das, was wir alle eigentlich wollen, dass sich das auch durchsetzt.
Ja, hallo lieber Daniel, herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles gefragt. Ein Hallo natürlich auch an alle ZuhörerInnen. Ich habe heute zu Gast Daniel Freund zum Thema Korruption und Strukturwandel im weitesten Sinne. Ich würde gerne Daniel erst kurz vorstellen. Du bist seit 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments für die Grünen und deine Schwerpunktthemen sind Transparenz, Demokratie und der Kampf gegen die Korruption. Deswegen auch das Thema der heutigen Folge des Podcasts. Du arbeitest in der EU im Verfassung- und Haushaltskontrollausschuss. Zudem leitest du die Arbeit der Grünen zur Konferenz zur Zukunft der EU, bist Verhandlungsführer zur unabhängigen Ethikbehörde und Vorsitzender der fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe gegen Korruption. Geboren bist du in Aachen, ganz schön hier direkt in meiner Nachbarschaft, wo du auch schon seit 2005 Mitglied beim Grünen Kreisverband bist. Wichtig ist vielleicht noch, Aachen ist, also die Städteregion Aachen ist auch Teil des Rheinischen Reviers und als solches auch definiert. Damit gehört damit auch zum Hotspot des Strukturwandels hier im Rheinischen Revier. Dein Studium kann man auf deiner Homepage nachlesen, führte dich nach Leipzig, Paris und Washington und heute lebst du sowohl in Aachen als auch in Brüssel. Und bevor du, was ich auch sehr spannend finde, nach Brüssel gingst, hast du bei Transparency International gearbeitet, einer NGO, einer Nichtregierungsorganisation, die sich für Transparenz und gegen Korruption einsetzt. Und damit sind wir auch schon beim Thema für heute. Aber vorab noch, was fehlt dir noch etwas, Daniel, bei deiner Vorstellung, was dir wichtig ist?
Alles gut, glaube ich.
Gut, wir starten mit unseren Gästen immer mit so einem ganz kleinen Warm-up. Was waren denn die drei schönsten Momente bei dir in dieser Woche?
Ich sag mal, das Schönste diese Woche war, dass gestern die Kommission endlich angekündigt hat, dass sie den Rechtsstaat entschiedener verteidigen will. Ich hatte ja vor anderthalb Jahren ein neues Instrument mitverhandelt, ein Gesetz auf den Weg gebracht, was es der EU jetzt erlaubt, dass wenn Länder gegen die Grundwerte, gegen Rechtsstaatsprinzipien verstoßen und wo die Korruption grassiert, dass man denen die EU-Gelder einfrieren kann. Und ein erstes Verfahren gegen Ungarn hat die Kommission jetzt gestern endlich angekündigt. Also nach jahrelangem Kampf hier im Europäischen Parlament haben wir das jetzt erreicht. Das war ein guter Moment, wo wir heute sicherlich auch nochmal drauf anstoßen werden.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Der reicht ja wahrscheinlich dann schon für drei Momente. Er ist ja sehr, sehr großartig, wenn politische Arbeit zu so einem großen Erfolg auch führt. Dann steigen wir vielleicht dann gleich ins Thema ein. Wenn du das Wort Strukturwandel hörst, was assoziierst du denn damit? Was ist denn für dich Strukturwandel?
Also Strukturwandel kennen wir bei uns in der Region ja gut. Und für mich heißt es einfach, wenn sozusagen alte Industriezweige nicht mehr so aktuell sind und man versucht, eben eine Region so umzubauen, die zum Beispiel lange Zeit mit Kohlegruben oder Stahlwerken im Ruhrgebiet viel Arbeit geschaffen hat und Geld verdient hat, aber dann neue Technologien kommen oder die Industrien irgendwo anders hingehen und man eben versucht, das zu ersetzen. Das ist, glaube ich, Strukturwandel. Also man könnte auch sagen, die Modernisierung einer Region.
Du hast also schon auch so ein bisschen Fokus bei dem Strukturwandel. Als erstes denkst du so ein bisschen auch an den technologischen Wandel und an den wirtschaftlichen Wandel, weil ich ja immer so ein bisschen auf dem Trip bin und es mir auch wichtig ist, eben den gesellschaftlichen Wandel auch gleichsam mitzudenken in dieser großen Transformation, die wir sind. Aber klar, wir sind beide hier Kinder aus NRW und wir sind halt ein großes Industrieland und denken daher auch logischerweise zunächst wahrscheinlich beide mal daran. Das ist wohl so. Vielleicht noch zum nächsten Begriff, der uns ja wie so ein roter Faden hier durch die Folge begleitet, Korruption. Also wenn ich so Korruption höre, dann assoziiere ich damit erstmal so oligarchische Klüngeleien, vielleicht irgendwo, aber nicht in Europa und in Deutschland. Insofern, was ist denn eigentlich Korruption, damit wir uns dem Begriff so ein bisschen nähern, und welche Formen von Korruption bestehen denn?
Ja, also Korruption ist erstmal immer, wenn man eine Machtposition, die man hat, für den eigenen Vorteil missbraucht. Kann also ganz einfach im Alltag sein, wenn ein Verkehrspolizist Menschen anhält und ihn für Geschwindigkeitsübertretung Strafzettel ausstellt und dann aber danach fragt, selbst Geld zu bekommen, um den Strafzettel verschwinden zu lassen. Das ist eine Form von Korruption. In der Politik kann es halt sein, wenn Politiker sich ihre eigenen Entscheidungen bezahlen lassen. Also wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Baugrundstück vergibt, es gibt viele Interessenten und einer ist bereit, dem entscheidenden Politiker dafür 10.000 Euro zu geben, das wäre Korruption. Was es sozusagen um diesen Kernbegriff der Bestechung, der Korruption gibt, sind natürlich viele Phänomene von Interessenkonflikten, also wenn man einfach zwei Interessen hat, also zum Beispiel Politiker, die Nebentätigkeiten haben, wenn man neben, dass man im Landtag sitzt, vielleicht noch bei RWE arbeitet, dann kommt ja die Frage auf, vertritt man da jetzt die Interessen der Bürgerinnen und Bürger, die einen gewählt haben, oder vertritt man vielleicht doch die Interessen von RWE, die einem nebenher noch ein Gehalt bezahlt. Das können Erscheinungsformen von Korruption sein. Das, was mich hier natürlich auch noch viel beschäftigt, ist insgesamt einfach der Einfluss, den Geld auf Politik haben kann. Sei es durch Nebentätigkeiten, sei es durch Folgebeschäftigung, sei es durch Spenden an Parteien und so. Also alles, wie Geld sozusagen den Weg findet, um politische Entscheidungen zu beeinflussen und damit ja immer ein Stück weit gegen das demokratische Grundprinzip ein Mensch eine Stimme geht, weil eigentlich sollten wir in einer Demokratie natürlich alle gleich sein, aber manche haben einfach deutlich mehr Geld und können damit ihre Stimme deutlich lauter in die Welt tragen, als andere das vielleicht können.
Ja, du sprachst ein sehr prominentes Beispiel gerade hier aus NRW an oder sogar aus dem Rhein-Erft-Kreis, für den ich ja auch kandidiere, für den Landtag, ja, wo eine Person ja im Landtag sitzt und eben noch, ich glaube, mittlerweile ist es eine Tochterfirma von RWE arbeitet, wo wir uns immer fragen, wie ist sowas eigentlich möglich? Auch zeitlich einfach. Ich meine, wir sind ja von den BürgerInnen dafür gewählt, uns mit vollem Herzen, aber auch mit unserer vollen Zeit den Belangen der Bürger und BürgerInnen zu widmen und einfach nicht Konzerninteressen zu vertreten. Also da frage ich mich auch immer. Ich habe aber jetzt herausgehört, manchmal ist der Übergang, wann Korruption beginnt, vielleicht auch nicht so ganz eindeutig. Oder kannst du sagen, das ist der Punkt, da beginnt Korruption. Ist es zum Beispiel auch schon, wenn ich jemanden wirtschaftliche, also geldwerte Vorteile verschaffe durch Entscheidungen?
Also in der Kerndefinition von Korruption wäre das nicht drin. Weil solange kein Vorteil für einen selbst dabei ist, ist es immer noch eine schlechte Entscheidung, aber es ist dann nicht Korruption im eigentlichen Sinne. Aber es ist so, dass so in dem, ich sag mal, wenn man in die Medien schaut oder in die breitere öffentliche Debatte, dann werden unter dem Begriff Korruption oft eben auch nahe verwandte Phänomene genannt. Aber ich sag mal, Misswirtschaft oder schlechte Politik oder so sind eben nicht im eigentlichen Sinne Korruption, aber trotzdem was wir vielleicht verhindern wollen und wogegen wir kämpfen.
Auf jeden Fall ist es nicht saubere Politik. Das ist ganz klar. Und du setzt dich ja genau gegen Korruption und für saubere Politik ein, insbesondere auf europäischer Ebene. Warum denn gerade auf europäischer Ebene, Daniel?
Also für mich persönlich hat die Europäische Union und die Integration einfach immer eine Riesenrolle gespielt. Ich bin direkt an der belgischen Grenze in Aachen aufgewachsen, war da erst eine Zeit im Kindergarten, später dann in Frankreich ein Jahr auf der Schule, habe im Erasmus-Studium meine italienische Frau kennengelernt. Also Europa bedeutet mir einfach so viel. Das ist schon auch ein wichtiger Grund, warum ich das auf europäischer Ebene mache. Aber man muss auch sagen, dass die Europäische Union eben viele der Sachen entscheidet, wo es um den Kampf gegen Korruption geht. Also alle Gesetzgebungen, die wir auch in Deutschland haben im Bereich Geldwäsche zum Beispiel oder wie halt Vergabeverfahren funktionieren. Also überall da, wo der Staat Sachen kauft. Und das ist ja immer besonders heikel und korruptionsanfällig. Wir kennen das zum Beispiel aus dem Verteidigungsbereich, ne, wo es in der Vergangenheit immer wieder zu Bestechungsfällen kam oder ja, wo einfach, wenn man riesengroße Aufträge hat, wo für Milliarden Euro Panzer, Flugzeuge oder sowas gekauft werden, da ist es immer besonders anfällig, dass da Korruption und Bestechung passiert. Und all diese Regeln werden eben von der EU gemacht. Deswegen ist es besonders wichtig, dass es da gut läuft.
Ja, das liegt auf der Hand. Also ich kann eine Erfahrung dazu teilen. Ich war mal von einer großen Organisation eingeladen, an einem Bürgerforum teilzunehmen. Das war 2009. Es war ein Bürgerforum Europa und ich war in dem Thema Europas Ressourcen aktiv. Das war so repräsentative Auswahl. Ich bin da einfach angerufen worden 2009, was mich sehr überrascht hat. Und Teil dessen war auch eine Reise nach Brüssel. Und ich kann mich erinnern, dass wir da einem Lobbyisten eines Industrieverbandes gegenüber gesessen haben in Brüssel und er hat ganz unverblümt anhand eines Schaubildes in einer PowerPoint-Präsentation gezeigt, wie die Gesetzgebungsprozesse sind und wo dann überall man praktisch seine Interessen einfließen lassen kann.
Was ja auch erstmal gut ist, wir wollen ja Bürgerbeteiligung, aber klar, überall da, wo es BürgerInnenbeteiligung gibt, gibt es im Zweifel auch Lobbyisten. Und Lobbyisten gibt es in Brüssel mehr als in jeder anderen Stadt in Europa, mehr als 35.000. Also wenn man da mal den Betreuungsschlüssel ausrechnet, den wir als Europaabgeordnete haben, da würde sich jede Kita, glaube ich, drüber freuen, so betreut zu werden, wie wir das als Europaabgeordnete von den Lobbyisten werden.
Ja gut, wie dann die Zugänge wirklich sind zu und Einflussnahmen auf Gesetzgebungsprozesse von BürgerInnen einerseits, du hast es gesagt, oder auch Umweltorganisationen andererseits und dann auf der anderen Seite diese geballte Macht von anderen Lobbyisten, das ist, glaube ich, noch sehr, sehr ungerecht verteilt, auch einfach was die Zugänge da angeht. Also ich glaube, das so zwei Drittel zu ein Drittel grob, also Jugendorganisationen zum Beispiel, Entwicklungshilfeorganisationen oder andere zivilgesellschaftliche Bündnisse haben, glaube ich, einfach nicht den Zugang, den sie eigentlich haben müssten.
Ja, also was gut ist in Brüssel ist, dass es in den letzten Jahren deutlich mehr Transparenz gegeben hat. Man kann also mittlerweile sehen, zum Beispiel alle Treffen mit Lobbyisten, die Europäische Kommission, die Ursula von der Leyen hat, die werden alle im Internet veröffentlicht. Und ja, das Verhältnis allerdings von, sage ich mal, Unternehmen, Unternehmensverbänden gegenüber NGOs, Verbraucherschützern, Universitäten, die da Expertise liefern, ist so also drei Viertel zu ein Viertel. Also 75% der Lobbytreffen sind die Unternehmen. Und das Verhältnis, wenn man aufs Geld schaut, ist noch krasser. Also die Unternehmen haben einfach sechsmal so viel Geld wie Zivilgesellschaft und Verbraucherschützer. So, und das ist dann eben ein ungleicher Wettbewerb, der da stattfindet.
Ah ja, danke für die Zahl. Das ist ja sehr, sehr eindrucksvoll. Bevor du jetzt in die Politik gegangen bist, warst du ja auch schon politisch aktiv. Das ist ja so ein bisschen eine Parallele auch zu mir. Wie hat dich denn deine Arbeit bei Transparency International geprägt, bei deiner heutigen Arbeit?
Also wir als Grüne haben ja eine Tradition, wir kommen ja aus der Zivilgesellschaft, aus den Vereinen, aus den Umweltgruppen, aus den feministischen Zirkeln und so. Ich glaube, also einmal das, was prägt, ist natürlich, dass man die enge Verbindung in die Zivilgesellschaft, in die verschiedenen Organisationen, die in dem politischen Bereich arbeiten, dass man die natürlich hält, dass man aber ein Stück weit auch die Art, wie man als Aktivist früher in der Zivilgesellschaft unterwegs war, dass man das dann auch in die Politik trägt. Und ich glaube, dass das keine schlechte Schule ist. Also dass die Art zu denken, die Art politisch zu arbeiten, Probleme auf eine Kernmessage runterzubrechen und dafür dann eben Druck zu machen. Im Zweifel auf allen Kanälen dafür zu kämpfen. Also in meinem Falle jetzt, dass wir mit der Korruption in Ungarn endlich ernst machen. In deinem Falle, dass wir die Löcher aufhören, immer noch tiefer und größer zu machen und bei der Energiewende vorankommen. Das ist, glaube ich, eine gute Art zu arbeiten, mit der man auch in der Politik wirklich was verändern kann.
Ja, ich wurde auch schon, es wurde schon mal versucht, so zu framen, von der Aktivistin zu Politikerin oder Aktivistin oder Politikerin. Und da habe ich gesagt, da gehört ein Und dazwischen und kein Oder. Also das ist genau auch meine Haltung und schön, dass wir da diese Haltung auch teilen. Jetzt hast du gerade schon mal die Löcher angesprochen oder auch Klimapolitik, Ausbau der Erneuerbaren. Was mich, wenn wir noch mal kurz auf der EU-Ebene bleiben, es ist ja so, dass seit neuestem Atomkraft von der EU auch für grün erklärt wurde, und zwar im Rahmen der EU-Taxonomie und der Diskussion um Sustainable Finance. Kannst du vielleicht da mal einen kleinen Einblick hinter die Kulissen geben oder ein bisschen den Prozess erklären, wie das dazu kommen konnte?
Ja, also es ist, das ist so eines der Beispiele, wie Lobbyisten im Grunde eine sehr gute Idee völlig in ihr Gegenteil versuchen zu drehen. Ne? Also die ursprüngliche Idee, die ja auch aus dem grünen Umfeld kommt, dass man sagt, wir wollen es ermöglichen, dass man Investitionen in Erneuerbare, in Nachhaltigkeit gegen den Klimawandel, dass man die mit einem Label versieht, sodass Menschen, die Geld haben, aber es vernünftig investieren wollen, eben sehen können, okay, hier gibt es einen Fonds, da geht mein Geld in Solardächer und Windräder und Bio-Landwirtschaft oder so. Ne? Also eine ziemlich coole Idee, um einfach Finanzströme dahin zu leiten, wo wir Grüne sie ja unbedingt haben wollen, ne? In diesem Transformationsprozess unserer Wirtschaft. So, und da hat die EU eben einen Vorschlag gemacht, dass es ein europaweites Label geben soll dafür, also genau das, was wir wollen. Und dann hat man, nachdem dieses Gesetz schon beschlossen war und gut war und so, hat man in quasi einer technischen Präzisierung, also nicht mal, dass das jetzt groß irgendwie im Parlament diskutiert wurde oder so, sondern einfach nur über eine technische Präzisierung, die die Kommission alleine entscheiden kann, sagen sie jetzt plötzlich, naja, bestimmte Investitionen in Gas und in Atom, die finden wir sind jetzt genauso nachhaltig, wie was der Biobauer um die Ecke macht oder das Windrad, was bei uns zwischen Aachen und Köln irgendwie aufgestellt wird. Und das ist einfach völlig Banane. Und auf Druck, ne, der französischen Atomkonzerne und der Gaslobby durch auch die deutsche Bundesregierung ist das eben passiert. Die Entscheidung ist noch nicht final. Also es gibt noch Hoffnung, das Europäische Parlament kann, wenn es mit einer absoluten Mehrheit dem widerspricht, wir können das noch kippen. Wir sind da dran. Wir sind einigermaßen zuversichtlich, dass das klappen könnte. Es sah im Januar, als die Kommission das auf den Weg gebracht hat, nicht so aus. Aber ich glaube auch, die ganze Diskussion rund um russisches Gas, die wir ja im Moment haben, glaube ich, könnte es eine Chance geben, dass das Europäische Parlament das am Ende kippt. Weil es wäre einfach pervers, wenn man sagt, ne, wir wollen mehr Geld in Erneuerbare und in Nachhaltigkeit und in grüne Investitionen lenken und am Ende bekommt man dann Atomkraftwerke oder Gasleitungen oder so, die man damit bezahlt. Das wäre ja wirklich ein Riesenbetrug an den Investorinnen und Investoren, die da ihr Geld reinstecken wollen.
Ja, aber auch da wussten die Lobbyisten, wie sie es machen müssen, über eine technische Präzisierung, wie ich gerade gelernt habe. Unglaublich, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Sicherlich könntest du noch sehr viele Beispiele für Prozesse auf EU-Ebene hier aufführen, aber vielleicht gehen wir jetzt dann doch mal ein bisschen, zoomen wir uns mal so ein bisschen jetzt nach Deutschland rein und vor, auch in unsere Region. Wie hast du denn die Wahlen im vergangenen Sommer auf Bundesebene verfolgt? Hat da das Thema Korruption, was dir ein Herzensanliegen ist, einfach auch den Stellenwert bekommen, den es aus seiner Sicht braucht? Weil es gab ja gerade viele aktuelle Fälle auch im letzten Jahr wieder leider zu Korruption.
Ja, also ich war natürlich mit dem Thema in ganz Deutschland unterwegs, aber nein, es hat nicht den Stellenwert. Man muss sagen, also in Deutschland ist ja so landläufig irgendwie das Verständnis an Korruption, das ist irgendwie was, das findet irgendwo anders statt, aber nicht bei uns in Deutschland. Und man muss einfach sagen, also es gibt in Deutschland wahnsinnig viel Korruption. Wir haben es ja gesehen irgendwie mit Maskendeals, mit Aserbaidschan-Connection bei der CDU. Wir sehen es immer wieder in der Wirtschaft, also vom Dieselskandal zu dem, was bei Wirecard an Milliardenbetrug stattgefunden hat. Also es einfach Riesenprobleme gibt. Auch da ja mit der Verstrickung zwischen Wirecard und den Aufsichtsbehörden und so. Also einfach Sachen richtig schief laufen. Und man muss auch sagen, dass Deutschland einfach ein Paradies ist für Korrupte aus der ganzen Welt. Also Drogenbarone und russische Oligarchen und die italienische Mafia, alle lieben Deutschland, weil man so schön einfach hier sein Geld waschen kann, sein Geld in den Immobilienmarkt stecken kann. Also man darf in Deutschland immer noch irgendwie zum Verkauf eines Luxus-Apartments mit Sporttaschen voll Geld aufkreuzen, wo niemand weiß, wo das herkommt, und kauft sich Luxus-Apartments in Berlin, Stuttgart oder eben auch in Düsseldorf, treibt damit die Mieten durch die Decke. Also das ist quasi, wo Korruption auch auf unser aller Leben sehr direkt eine Auswirkung hat, weil es mit dafür verantwortlich ist, dass die Mieten bei uns überall durch die Decke gehen. So, das muss man sich einfach immer vor Augen führen. Und so im internationalen, gerade auch im europäischen Vergleich, Deutschland eher nicht gut ist da drin, solche Sachen zu bekämpfen. Also die heißt Financial Intelligence Unit. Das ist die Abteilung beim Zoll, die quasi für diese ganzen Geldwäsche Geschichten zuständig ist, die eigentlich diese ganzen Transaktionen auch sich angucken soll, wenn irgendwo Millionenbeträge zwischen Konten hin und her geschoben werden, die seit Jahren notorisch unterbesetzt, die ist immer wieder von einem Ministerium zum anderen verschoben worden und macht einfach ihre Arbeit nicht. Also selbst da, wo es quasi Gesetze gibt, wo also Banker oder Immobilienmakler eigentlich melden müssen, wenn ihnen irgendwas auffällt, ne, und sie den Eindruck haben, da könnte irgendwas faul sein, dann laufen diese Meldungen irgendwie bei dieser Behörde auf, stapeln sich und werden nie bearbeitet. Oder wenn sie bearbeitet werden, ist das Geld wieder längst woanders. All das führt dazu, dass der Kampf gegen Korruption in Deutschland wirklich nicht so läuft, wie er eigentlich laufen sollte, und auch nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die er bekommen sollte.
Ja, sehr, vielen Dank, dass du diesen Bogen geschlagen hast, nochmal von Thema Korruption zum Thema, ich sag mal, soziale Gerechtigkeit, Stichwort knapper Wohnraum, Mietpreise, dass da auch dieser Zusammenhang eben auch besteht. Das ist schon sehr, sehr erschreckend und ein Grund mehr, glaube ich, das Ganze auch wirklich ganz stringent zu bekämpfen. Jetzt hast du vorhin schon jetzt die CDU adressiert, aber wenn wir jetzt mal auf den Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine schauen und auch da schauen, welche Abhängigkeiten wir uns ja in Deutschland gebracht haben, wie würdest du da auch in diesen Fällen eigentlich von Korruption sprechen?
Also es mag da durchaus auch Korruption geben, gibt aber auch immer wieder Fälle. Also ich sag mal, dass zum Beispiel, was der bekannteste russische Gaslobbyist in Deutschland macht, also dass quasi ein ehemaliger Bundeskanzler für russische Interessen zum Kauf steht und man sich, ja, um es platt zu sagen, man kann sich Gasgärt mieten und dann verteidigt er die eigenen russischen Interessen im Zweifel. Ist nicht direkt Korruption, aber es ist eben wirklich keine saubere Politik. Und da muss man einfach gucken, ne, wie geht man mit Interessenkonflikten um, braucht es nicht viel stringentere auch Karenzzeiten, Abkühlzeiten. Es gibt zum Beispiel in Kanada Regeln, dass wenn man als Politiker bestimmte Entscheidungen trifft oder Projekte auf den Weg bringt, dann darf man lebenslang sozusagen nicht dafür arbeiten. Also das, was Gerhard Schröder gemacht hat, als Politiker eine Pipeline auf den Weg zu bringen und dann, wenn man aus der Politik ausscheidet, dann für diese Pipeline im Aufsichtsrat zu sitzen, das wäre in Kanada einfach nicht erlaubt. Und ich glaube, über sowas müssen wir eben in Deutschland auch nachdenken, dass sich Politiker nicht quasi ihre eigene Folgebeschäftigung im politischen Werken schaffen. Das geht nicht. Und ich glaube gerade, dass, ne, also wenn höchste Politiker danach für Länder arbeiten, also schon bevor die einen illegalen Angriffskrieg geführt haben und schwerste Kriegsverbrechen begehen, war das ja nun wirklich kein Land, was irgendwie unsere Interessen vollumfänglich geteilt hat. Und ich glaube, da müssen wir wirklich nochmal nachdenken, wie man damit umgehen soll.
Ja, ein offensichtlicher Zusammenhang im Großen. Ich kann da auch ein kleines Beispiel beifügen. Hier in meinen Anfängen, als es um die tagebaubedingte Verlegung der Autobahn A4 ging, wurde das ja auch im Rat der Stadt Kerpen sehr stark diskutiert. Und da traf ich ja auf abstimmungsberechtigte Mitglieder im Rat der Stadt Kerpen, die sogar ihre E-Mail-Adresse noch hatten, vorname.nachname@rwe.com statt @spd.com zum Beispiel oder spd.de. Und das hat mich damals als Bürgerin auch wirklich sehr erschreckt, muss ich sagen, wie unverblümt da auch Lobbyarbeit gemacht wird. Jetzt nicht nur, wie du sagst, auf dieser großen politischen Ebene von einem Ex-Kanzler, sondern eben auch von Kommunalpolitikern hier im Rheinischen Revier. Und da sind wir dann schon von der Ebene Europa, Deutschland jetzt im Rheinischen Revier gelandet. Du lebst ja selber in Aachen, also auf der anderen Seite der Löcher, könnte man ja fast sagen, oder der Halden ja auch. Ist ja auch eure Region sehr geprägt, also hat ja auch eine Steinkohlegeschichte. Wie ist denn deine Geschichte persönlich zum Rheinischen Revier? Du hattest es vorhin kurz angedeutet, aber speziell auch nochmal zu den Tagebauen.
Also wenn man bei uns aus der Region kommt, dann kennt man kennt diese Löcher und man kennt natürlich vor allen Dingen auch die Kraftwerke. Ne? Bei uns als Kindern war das immer die Wolkenfabrik von Weißweiler. Und ich glaube so, ne, als Kind denkt man sich irgendwie nicht viel dabei oder ist im Zweifel noch von den riesigen Maschinen fasziniert. Und dann versteht man irgendwann, dass die drei Kraftwerke, die da bei uns in der Region stehen, drei der fünf größten CO2-Quellen in Europa sind, der kombinierte CO2-Ausstoß dieser drei Kraftwerke größer ist als ganzer Länder wie Österreich oder Griechenland. Und dass so ein Phänomen wie der globale Klimawandel, wo man irgendwie denkt, naja, das hat ja irgendwie mit Überschwemmungen in Bangladesch oder sowas zu tun, aber wir machen den bei uns in der Region. Wir sind irgendwie die größten zwei CO2-Emittenten von allen und haben damit eine Riesenaufgabe direkt vor der eigenen Haustür, wo es darum geht, diesen Planeten irgendwie bewohnbar zu halten. Und das ist schon so eine Erfahrung, wenn man als Kind irgendwie Wolkenfabrik und dann merkt man, was das Ganze eigentlich anrichtet.
Ja, du hast gerade auch so ein bisschen die Technikfaszination angesprochen, die ein Mensch ja auch so als Kind hegen kann. Es geht mir immer so, wenn ich an einem der großen Löcher stehe, ja meist hier in Hambach, da sind Menschen, die sind total begeistert, die sagen, boah, was für tolle Maschinen und hier der Mensch macht sich die Erde untertan. Und ich war ja auch mit den Pacific Climate Warriors da, also mit Menschen, die wirklich auch vom Klimawandel betroffen sind, deren Inseln wegen des Meeresspiegelanstiegs klimawandelbedingt sozusagen nicht mehr bewohnbar sind, die also ihr Zuhause auch verloren haben im globalen Süden. Die sagen dann eher, boah, genau wie ich, was für eine Wunde haben wir hier der Erde geschlagen. Und grundsätzlich ist es ja so, dass eigentlich diese Inseln sozusagen in diesem Riesenloch verschwinden, ganz im übertragenen Sinne. Und du sprachst jetzt schon die Klimawandelfolgen an. Ich meine, da trifft es ja zunehmend auch uns, wie wir ja gesehen haben in der Hochwasserkatastrophe im letzten Jahr, auch hier in der Region im Rhein-Erft-Kreis. Stichwort ist ja auch Blessem gewesen. Und ich muss sagen, wenn ich dort bin, da wird mir immer bewusst die Sinnhaftigkeit meines Tuns, ehrlich gesagt. Eben diese Klimakrise und den Klimawandel wirklich, wirklich entschieden zu bekämpfen. Nicht nur, weil es die Menschen im globalen Süden trifft, sondern weil es auch uns alle trifft und weil es auch zum Beispiel Industrie trifft, ganz ehrlich. Die hatten ja auch Millionen Schäden aufgrund des Niedrigwassers im Rhein 2018. Also alles hängt ja sehr mit allem zusammen. Und deswegen finde ich es schon wichtig, dass wir da auch weiter dran arbeiten, dass hier das Rheinland, dass endlich der Umbau stattfindet, die Erneuerbaren jetzt massiv und schnell auch ausgebaut werden, wie die Energiewende beschleunigen. Und ja, was du sagtest in diesem Vergleich, drei der fünf emissionsstärksten Kraftwerke Europas sind hier bei uns im Revier. Mich hat es immer erschreckt, wenn man mal recherchiert, die Zahlen, es gibt ja diese EU-Tabelle, klimabedingte CO2-Emissionen, da sind die Länder genannt und da rangiert aber NRW als, ich sag mal, kleines Bundesland, rangiert, glaube ich, zwischen Spanien und Tschechien, also irgendwie so auf Platz 7 im Länderranking, ein Bundesland. Und das zeigt schon, glaube ich, auch die Relevanz dieses Themas hier bei uns in der Region. Jetzt ist Der Strukturwandel im Rheinischen Revier oder insgesamt das Rheinland ist ja sehr geprägt von diesem historisch gewachsenen, wir hatten es gerade schon angesprochen, engen Schulterschluss zwischen staatlichen Institutionen und politischen einerseits und der Privatwirtschaft, Stichwort RWE, die anderen. Also zum Beispiel sehr augenfällig ist ja, sind die Verbindungen zwischen Bergamt und dem Kohlekonzern RWE, aber auch zwischen der Zukunftsagentur, die ja jetzt die Geschicke im Strukturwandel leitet, und RWE. Kann man da schon von Korruption sprechen?
Also da gibt es sicherlich auch Korruptionsfälle, aber es ist eine sehr gefährliche Verquickung von Politik und wirtschaftlichen Interessen. Da kommt es einfach ständig zu Interessenkonflikten, ne? Wenn also Politiker gleichzeitig irgendwie in Aufsichtsräten zum Beispiel von RWE sitzen, da noch Geld bekommen, Entscheidungen treffen müssen, wo dann immer nicht klar ist, treffe ich jetzt die beste Entscheidung eben für den RWE-Konzern oder für die Menschen in meiner Kommune, in meinem Bundesland, von denen ich ja eigentlich gewählt wurde. Und das sehen wir immer wieder, das ist einfach wahnsinnig schwer zu trennen und im Zweifel läuft es dann immer darauf hinaus, dass dann diese Politiker einfach nur noch quasi die Politik für RWE machen. So, und deshalb muss man da sehr, sehr strenge Regeln haben. Das muss getrennt werden. Und also so eine Verquickung ist einfach nicht gut. Eigentlich auch für beide Seiten nicht gut. Weil wir sehen ja auf der anderen Seite, dass RWE als Unternehmen nicht gesund ist, nicht funktioniert. So, ne? Also dieser ganze der ganze Umbau hin, RWE zu einem zukunftsfähigen Unternehmen zu machen, was auch in 50 Jahren noch gutes Geld verdienen kann, das funktioniert ja eben auch nicht. Und somit leiden sowohl quasi die Kommunen, die im Zweifel noch Anteile halten an RWE, die Politiker machen schlechte Entscheidungen und dem Unternehmen geht es auch schlecht. Also das ist wirklich eine Lose-Lose-Lose-Situation, die wir, glaube ich, im Interesse von uns allen möglichst schnell beenden müssen.
Ja, ich wundere mich auch immer darüber, wie wenig die Kommunen doch auch bereit sind, sich aus dieser Umklammerung, wenn man es mal so nennen darf, zu lösen und wie wenig die bereit sind, sich auch zu emanzipieren. Jetzt von es gibt da so vereinzelte Fälle, glorreiche, aber leider noch viel zu wenig. Und um da nochmal auch den Bogen zu spannen, jetzt zur Kommunalpolitik, auch da ist es so, das höre ich auch immer wieder von Grünen, da gibt es gute Anträge, es gibt gute Beschlüsse und die werden aber dann von den Behörden einfach nicht umgesetzt oder die werden ausgebremst oder ausgesetzt, also von den Behörden oder von den Verwaltungsstrukturen auch, die wir hier haben. Und das finde ich schon sehr, sehr bedenklich. Und es ist natürlich auch frustrierend für die gute Arbeit, die gemacht wird vor Ort, wenn dann einfach Beschlüsse nicht umgesetzt werden. Also das ist sehr, sehr traurig, das höre ich hier vor Ort oft. Aber vielleicht noch mal zum Thema Strukturwandel. Da steht ja sehr, sehr viel Geld im Raum. 14,8 Milliarden Euro werden zur Verfügung gestellt, um diesen Strukturwandel jetzt zu gestalten, hier allein im Rheinischen Revier. Und da stellt sich ja die Frage auch nach dem Wie. Und in solchen Vergabeprozessen von diesen Geldern, da lauert ja auch die Gefahr der Korruption. Welche Korruptionsformen können denn in solchen Vergabeprozessen von solchen Geldern auftreten? Du bist ja da der Experte.
Also ich sag mal, als jemand, der zu Korruption arbeitet, da gehen immer schon die Ohren auf, wenn in kurzer Zeit viel Geld irgendwie verteilt werden soll. Weil dann wird es einfach immer gefährlich. Nicht nur für Korruption, sondern auch irgendwie für Misswirtschaft und Fehlplanung und keine Ahnung. Weil schnell viel Geld verteilen ist halt echt nicht einfach. So, und dann macht man die Verfahren nicht richtig. Dann wird nicht dafür gesorgt, zum Beispiel, dass es genug Angebote gibt. Also eine Sache, die man immer wieder sieht, ist, Korruption tritt halt da auf, wo es nicht wirklich einen freien Wettbewerb gibt. Wenn man jetzt also eine Ausschreibung macht für, man baut eine neue Straße, man verlegt eine Internetleitung oder was auch immer und dann kommt nur ein Unternehmen, was ein Angebot unterbreitet, naja, dann weiß man nicht, ob das Angebot wirklich konkurrenzfähig ist, ob es ein gutes Angebot ist, ob man im Zweifel 50% mehr bezahlt, als das eigentlich der Fall war. Also dafür gibt es dann einfach Risiken. Es gibt auch Risiken natürlich, dass dann Projekte, weil es muss schnell gehen, dann werden Projekte ausgesucht, die man im Zweifel schon kennt, wo man jemanden kennt, der in dem Projekt arbeitet. Also bekommen die dann das Geld, anstatt dass man sich, ne, dass man auch da eine Ausschreibung macht, sich verschiedene Ideen anhört und dann in irgendeinem Prozess auswählt, was denn jetzt wirklich die beste Idee ist. Und vor allen Dingen, ich sag mal, BürgerInnenbeteiligung, naja, das kostet halt Zeit, aber es führt im Zweifel am Ende dazu, dass die Entscheidungen, die getroffen werden, halt viel, viel besser sind, vor allen Dingen viel, viel mehr im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, die es einmal bezahlen müssen, die aber auch mit der Entscheidung, ne, macht man, investiert man sozusagen dieses Strukturwandel Geld jetzt in ein Kulturzentrum oder in einen Ausbau öffentlicher Nahverkehr oder Beschleunigung des Internets. Also da gibt es ja zig Möglichkeiten. Und diese Entscheidung zu treffen, das sollten eben nicht irgendwie ein paar Politiker hinter verschlossener Tür machen, sondern da sollten Bürgerinnen und Bürger ein Mitspracherecht haben. Das hilft im Kampf gegen Korruption. Es hilft aber auch dabei, dass alle am Ende glücklicher sind mit der Entscheidung und wahrscheinlich auch die Entscheidung einfach besser wird.
Also ich kämpfe ja schon jetzt seit über 2 Jahren, vielleicht auch schon länger, dafür, dass es hier gerade in dem Prozess des Strukturwandels eine bessere Beteiligungsarchitektur gibt. Es gibt mal hier und da so Beteiligungsprozesse, aber die sind halt auch noch nicht ins große Ganze eingebettet. Und ich finde, gerade dieser Prozess eignet sich ja jetzt im Jahr 2022 super dafür, auch mal einfach so eine Art Partizipedia aufzubauen und zu gucken, wie kann sowas denn noch optimal gelingen. Es gibt Beteiligungsprozesse, aber ich glaube, wir müssen wirklich noch sehr an der Qualität einfach arbeiten. Wir erreichen auch die Breite der Bevölkerung gar nicht. Die Angebote, man trifft immer dieselben bei diesen ganzen Angeboten, Bürger, Werkstätten oder wie auch immer sie heißen. Es ist auch keine repräsentative Auswahl oder sehr selten. Und wenn wir dann Empfehlungen haben, dann werden diese noch nicht mal umgesetzt. Also wir haben jetzt auch sehr als Spurgruppe in diesem Prozess dafür gestritten, eine wirklich gute Bürgerbeteiligungscharta für den Strukturwandelprozess im Rheinischen Revier auf den Weg zu bringen. Die ist auch nachzulesen in diesem Wirtschafts- und Strukturprogramm 1.1 auf mehreren Seiten. Aber die Zukunftsagentur beachtet die bei ihren eigenen Prozessen. Zum Beispiel jetzt soll es eine Raumstrategie geben. Beachtet sie das schon wieder überhaupt nicht, was wir dort festgelegt haben in dieser Charta, zum Beispiel die Niedrigschwelligkeit, die Ergebnisoffenheit, ein gutes Beispiel, da gibt es eine Raumstrategie, da ist die Planung von RWE hier am Tagebau Hambach, ein riesiges Kiesloch noch vor Mannheim zu baggern, einfach eingezeichnet. Das heißt, der Bürger geht davon aus, ja, so wird das dann ja kommen, da kann ich vielleicht noch ein paar Blümchen drumherum malen, also mehr aber dann nicht mehr. Also alles, was eigentlich wichtige Kriterien sind für Bürgerbeteiligung, wird hier nicht umgesetzt, auch Zeitdruck zum Beispiel. Dieser Raumprozess, da haben sich jetzt schon monatelang Menschen Zeit für genommen, unter vollkommenem Ausschluss der Öffentlichkeit, aber auch unter Ausschluss der zum Beispiel Umweltverbände, was ich sehr kritisiere, gerade bei einer Raumstrategie und bei den Krisen, die wir gerade haben. Und wir als BürgerInnen sollen dann innerhalb von 3 Monaten mal schnell so einen Beteiligungsprozess mitmachen. Und das ist, glaube ich, genau das, wie es nicht passieren kann. Aber du hattest auch noch mal was zu den Geldern gesagt. Und mein Plädoyer ist auch dieses Tempo. Und wir werden jetzt noch mehr Tempo aufnehmen durch den Kohleausstieg, der ja noch mal bis 2030 vorgezogen werden soll, was ja auch sehr gut und sehr wichtig ist. Aber die Qualität der Prozesse darf natürlich nicht leiden darunter. Und da ist so ein bisschen mein Punkt, es fehlt komplett so ein bisschen eine Kriterienleitung, wie die oder kriteriengeleitete Vergabe von diesen ganzen Projekten. Da ist eine Zukunftsagentur, ein Aufsichtsrat, der sehr einseitig besetzt ist, mit den üblichen Profiteuren, die wir die letzten Jahre schon hier hatten. Und die entscheiden darüber mit Sternchenvergabe, wer denn überhaupt Zugang bekommt zu den Geldern, also wer sich überhaupt bewerben darf. Und das ist meiner Meinung nach wirklich auch einer der Gründe, warum ich antrete für den Landtag, weil ich das gerne ändern möchte.
Ja, viel Glück.
Ja, das kann ich wohl gebrauchen. Das ist natürlich bei den Strukturen, die wir gerade hier schon angesprochen haben, auch nicht leicht. Wir haben das auch gemerkt im Übrigen an dem Punkt, wo die Empfehlungen der Kohlekommission nicht umgesetzt wurden, so in Gesetze. Wir haben ja das Strukturstärkungsgesetz und das Kohleausstiegsgesetz und vielleicht werfen wir nochmal den Blick auf das Strukturstärkungsgesetz. Da ist viel zu wenig die Rede davon, dass die Gelder fließen sollen in Projekte, die der Dekarbonisierung dienen oder die zum Beispiel auch im Einklang sein müssen mit den Nachhaltigkeitszielen. Das haben wir alles eigentlich so verankert, sogar vorgeschlagen in den Empfehlungen der Kommission, wurde aber nicht übernommen, weil eben genau da die Lobby fehlte. Weil kaum war der Kohlekompromiss sozusagen geschlossen, waren wir als Zivilgesellschaft ja wieder komplett gekappt und hatten eben keine Zugänge mehr. in der Bundesregierung, die dann diese Gesetze verabschiedet hat. Und den Punkt haben wir jetzt ja schon mehrfach adressiert, dass das sich auch ändern sollte in Zukunft. Insbesondere, wenn man sagt, es gibt so Kommissionen, die breiten gesellschaftlichen Rückhalt für Entscheidungen geben sollen, dann müssen natürlich auch alle Interessen dann nachher in den Gesetzgebungsprozessen vorkommen. Und da vielleicht nochmal die Frage an dich auch, wenn du jetzt auf diese Ressourcen blickst, wie könnten wir das ändern? Also wie könnten wir das ändern, diese Ressourcenungleichheit der Zivilgesellschaft in solchen Prozessen?
Der erste Schritt ist immer Transparenz. Und davon brauchen wir in Deutschland einfach noch viel mehr, dass man die Ungleichgewichte überhaupt erstmal sichtbar macht. Weil die sind nicht überall genau gleich. Jetzt, wo wir es in der Europäischen Union besser sehen, da sehen wir zum Beispiel, dass im Bereich Umwelt und Energie, da gibt es starke zivilgesellschaftliche Akteure. Da gibt es die großen Umweltverbände und NGOs, die sich da engagieren. Das ist dann immer noch nicht, die sind noch immer nicht auf dem gleichen Niveau wie die Industrie, aber es ist besser. Und wir sehen in anderen Bereichen, überall da, wo es zum Beispiel um Finanzmarktregeln geht, wo es um die Regulierung des Internets geht, da sind die Ungleichgewichte noch viel, viel größer. Also die Europäische Union macht ja irgendwie gerade die Regeln fürs Internet, für die großen Plattformen. Und die einzigen Lobbyisten, die dazu unterwegs sind, sind halt Google, Amazon, Facebook, Apple, die großen amerikanischen Internetfirmen. Die schreiben sich im Grunde die Regeln zu einem erheblichen Teil selbst. Und das ist einfach wahnsinnig gefährlich. Also erstmal muss man es sehen. Und dann muss man aber zweitens überall da, wo es diese Ungleichgewichte gibt, da muss man eben eingreifen. Entweder dadurch schon mal einfach, dass Politiker sehen, okay, hier ist nur Amazon unterwegs oder so. Ich versuche jetzt mal selber auch noch irgendwie ein paar VerbraucherschützerInnen oder DatenschützerInnen zu kontaktieren, die mich zu dem Thema informieren. Oder wo es das nicht gibt, und wir haben das zum Beispiel im Finanzmarktbereich gesehen in der Europäischen Union. 2008 gab es die Krise, dann hat die Kommission so Expertenrunden gemacht, wie können wir die nächste Finanzkrise verhindern. Und ich habe bei Transparency International dafür gekämpft, dass wir überhaupt erstmal wissen, wer sitzt denn jetzt in diesen Expertenrunden. Und als wir das endlich rausbekommen haben, wussten wir dann, naja, da sitzen Deutsche Bank und Merrill Lynch und Goldman Sachs, die ganzen großen Banken, die Finanzkrise verursacht haben. Und eine der Schlussfolgerungen daraus war halt, dass Sven Giegold im Europäischen Parlament damals auf den Weg gebracht hat, wir schaffen eine Gegenlobby, Finance Watch, die also VerbraucherInneninteressen im Finanzbereich vertritt. Und vielleicht braucht es solche Verbraucherschutzorganisationen auch in anderen Bereichen. Dann kann man sozusagen das Ungleichgewicht anfangen, ein bisschen besser zu machen. Das sind, glaube ich, so die Schritte, die helfen. Und dann überall BürgerInnenbeteiligung ausbauen, ne? Demokratische Prozesse so zu verbessern, dass man mit Petitionen, dass man mit BürgerInnenräten und so gegen die Interessen der Großunternehmen ankommt und immer wieder sich auch bewusst macht, was will eigentlich die breite Masse und nicht nur die Lobbyisten, die am meisten Geld haben oder am meisten Leute beschäftigen können.
Ja, an der Stelle mal vielen Dank, Daniel, für deine tolle Arbeit, aber auch die von Sven, die ihr da gerade auch in dieser Richtung besonders geleistet hat. Also ich finde, das hat mich schon schwer beeindruckt. Du hast jetzt von Transparenz gesprochen. Vielleicht kommen wir mal kurz. Wir haben ja die Landtagswahl in diesem Jahr hier in Nordrhein-Westfalen. Unser Landtagswahlprogramm sieht ja auch vor, Transparenzoffensive starten und Korruption zu bekämpfen. Und wenn man sich das durchliest im Landtagswahlprogramm, dann liest man auch etwas von einem umfassenden legislativen Fußabdruck. Dieser macht transparent, ich zitiere, welche Organisationen und Lobbyinteressen Einfluss auf die Erarbeitung eines Gesetzes genommen haben. Magst du vielleicht diesen Ausdruck noch ein bisschen erklären?
Ja, also Wenn wir im Europäischen Parlament, wenn du dann in Zukunft im Landtag Gesetze machst, dann machst du das ja nicht alleine. Du setzt dich ja nicht alleine ins stille Kämmerlein und schreibst das Gesetz und dann ist fertig, sondern in der Ausarbeitung eines Gesetzes redet man natürlich mit Betroffenen, mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Verbänden, mit Unternehmen, die durch dieses Gesetz irgendwie, also die dann damit arbeiten müssen oder die darunter profitieren oder leiden oder wie auch immer. Und diesen Prozess Mit wem hat man alles geredet? Wer hat Expertenstudien zur Verfügung gestellt? Oder wer hat auch im Zweifel Änderungen vorgeschlagen, dass man das transparent macht? Darum geht es beim legislativen Fußabdruck, so dass einfach, ne, das ist ja nichts Verwerfliches. Ich sage auch immer, also Lobbying an sich ist jetzt nicht schlecht, sondern auch das, was ich bei Transparency International gemacht habe, das, was Greenpeace macht oder der NABU, das ist im Zweifel Lobbying. Ne? Das ist versuchen, Einfluss zu nehmen auf die Politik. Und so funktioniert repräsentative Demokratie, dass einzelne Bürger, dass Bürgervereinigungen, wer auch immer, Verbände, Unternehmen eben sagen, was sie wollen und wir dann am Ende hoffentlich eine gute Abwägung treffen und gute Gesetze machen. Aber das offen zu legen, ne, mit wem hat man alles geredet, wer hat Input geliefert, wer hat quasi mitgeschrieben am Gesetz, sodass das alle sehen können, das ist Teil dieser Transparenz, weil dann kann man eben sehen, also wenn jetzt ein Kohleausstiegsgesetz, wenn die einzigen, mit denen man geredet hat, RWE sind, dann ist was falsch gelaufen. Aber wenn im legislativen Fußabdruck neben RWE, mit denen man sicherlich reden muss über den Kohleausstieg, aber wenn da eben auch noch NABU und Greenpeace und die Erneuerbare Energienvereinigung und eben Bürger für Bürger eben auch noch drinstehen, dann ist es vielleicht ein guter Prozess gewesen und das kann man dann im legislativen Fußabdruck genauso nachlesen.
Große Ehre, dass die Bürgerinitiative, die ich mitgegründet habe, hier in dem Zusammenhang in einem Atemzug genannt wird mit großen Umweltorganisationen und RWE, das freut mich. Ich höre daraus dein Votum dafür: Interessenvertretung ja, aber auf jeden Fall ausgewogen und transparent. Das heißt, muss klar sein, wer hat wo, wann, mit wem gesprochen und worüber. Das ist der Punkt. Okay, da gibt es ja immer diese Anhörungen auch in den Ausschüssen und da gibt es natürlich dann ja auch immer sozusagen Dokumente zu, aber die lesen Bürger und Bürgerinnen natürlich dann auch selten. Ich finde noch spannend vielleicht noch einen Punkt zum Thema Landtagswahlprogramm. Du bist ja auch im Wahlkampf unterwegs und ich freue mich sehr, dass du am 30.04. auch hier bei uns in der Region sein wirst, im Rhein-Erft-Kreis unter anderem, mit einem Lobby-Quiz. Was erwartet uns denn da? Da können die Bürger in dich persönlich treffen und dich zu deiner Arbeit befragen. Was noch?
Genau, und dann machen wir zusammen einen Quiz zu all den Themen, die wir heute auch besprochen haben. Und wir müssen uns noch überlegen, Antje, was wir dem Gewinner, der Gewinnerin des Lobbyquizzes am Ende überreichen. Ich weiß nicht, ein T-Shirt oder sowas. Wir werden ein Paket schnüren aus Wahlkampf-Giveaways und genau, dann kann man da spielerisch, jeder kann da mitspielen und ein bisschen ja, sich eben über all diese Themen informieren. Wie funktioniert Lobbying eigentlich? Wer sind da die großen Akteure? Was läuft auch in NRW im Bereich Lobbying vielleicht noch nicht so gut? Und was wir Grüne dann natürlich vorschlagen, wie das in Zukunft besser laufen kann.
Wunderbar. Also nochmal herzliche Einladung an alle ZuhörerInnen. Am 30.04. ist Daniel Freund hier im Revier unterwegs mit seinem Lobbyquiz und es gibt sogar etwas zu gewinnen. Vielleicht zum Abschluss. Danke für deine Zeit bis hierhin. Was kannst du mir denn für meinen Wahlkampf vielleicht noch mit auf den Weg geben, aber auch vielleicht an Empfehlungen für meine spätere Arbeit im Landtag, genau auch im Hinblick auf das Thema, was wir jetzt gerade besprochen haben?
Also ich glaube, du kämpfst nun für diese Themen schon seit Jahren. Der Landtag bietet natürlich nochmal eine ganz andere Möglichkeit, in dem Bereich was nach vorne zu bringen. Aber ich glaube, genau die Energie, die Ideen, die du in deiner bisherigen Arbeit schon hattest, die jetzt einfach direkt in die Politik zu tragen, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das war auch bei mir. Ne? Man hat sozusagen jahrelang von außen Druck gemacht auf die politischen Entscheiderinnen. Und ich muss sagen, seit ich selber im Parlament sitze und man sieht, dass Sachen, die vorher im Zweifel, ne, wo man aus der NGO raus Wochen oder Monate für gebraucht hat, die man dann, wenn man selber in den Verhandlungen sitzt, plötzlich einfach innerhalb von einem Tag kann man die dann auf den Weg bringen. Das ist sehr schön und man muss sich dessen einfach immer nur bewusst sein, dass es geht und wie viel man da erreichen kann, wenn man zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Verhandlung sitzt. Genau, und da seine Chancen zu nutzen, genau die Sachen, für die wir ja beide kämpfen, die grüne Sache da nach vorne zu bringen, darum geht's. Und dafür müssen wir jetzt in den nächsten Wochen in NRW möglichst viele Menschen einfach überzeugen, dass man dazu am 15. Mai an die Wahlurne geht und Leute wie Antje in den Landtag wählt, sodass eben ja die Zivilgesellschaft da vertreten ist, aber Leute, die einfach Ideen haben, wie man dieses Land besser machen kann, bürgernäher machen kann und wie wir diese große Transformation, diesen großen Strukturwandel, vor dem wir stehen, nicht als Gefahr oder als irgendwas Beängstigendes sehen, sondern als eine Riesenchance, die wir für unsere Region, fürs Rheinische Revier haben, das zukunftsfest zu machen und dabei gleichzeitig noch ein Stück weit diesen Planeten zu retten. Darum geht's und dafür kämpfen wir in diesem Wahlkampf.
Ja, und für eine starke Bürgerschaft und auch Zivilgesellschaft, schlägt auch mein Herz für. Dafür werde ich mich auf jeden Fall auch einsetzen, auch auf dem Weg zu mehr Transparenz, wie wir ja in diesem wundervollen Gespräch auch so nochmal darlegen konnten, dass es wichtig ist. Eine knifflige Frage würde ich dir gerne zum Abschluss dieses Podcasts stellen. Die stell ich allen meinen Gästen, und zwar, die wurde mir auch schon mal gestellt. Wenn du ein Problem dieser Erde mit einem Wunsch lösen könntest, welches Problem würdest du verändern oder abschaffen und wie?
Es wäre natürlich super, wenn wir irgendwie den Klimawandel, die Biodiversitätskrise oder den Krieg in der Ukraine einfach irgendwie wegschnippen könnten. Aber ich glaube, das, was uns am Ende wirklich hilft, diese großen Herausforderungen zu regeln, dann ist es immer wieder an der Demokratie zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass sich das, was wir alle eigentlich wollen, dass sich das auch durchsetzt. Und ich glaube, das hilft uns, wirklich mit diesen Herausforderungen dann auch fertig zu werden.
Lieber Daniel, ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst bei meinem Podcast Alles gefragt. Und es war ein sehr, also für mich sehr, sehr motivierendes Gespräch. Und ich freue mich schon, wenn ich in dem Landtag sitzen werde, dass wir dann zusammen viel bewegen können. Und ich freue mich auf deinen Besuch im Rheinischen Revier am 30.04.